Ich darf dich auch ganz herzlich grüßen, freue mich, dass wir hier sind, freue mich, dass wir auch online miteinander verbunden sind und gemeinsam Gottesdienst feiern. Einige werden es wissen oder sich noch erinnern, dass ich mir vorgenommen habe, mindestens einmal im Jahr über einen guten Umgang mit dem zum Thema Geld zu sprechen. Also wie lässt sich mit Geld gut umgehen? Und heute habe ich die Freude, dir mitzuteilen, es ist wieder dieser Sonntag. Jawohl, einige freuen sich schon. Ich bin aber da in sehr, sehr guter Gesellschaft, wenn es darum geht, dieses Thema nicht zu meiden, denn Jesus hat extrem viel über das Thema Umgang mit Geld gesprochen. Mehr als über Himmel und Hölle zusammen hat er über das Thema Geld gesprochen. Und wahrscheinlich würde Jesus sagen, was, du predigst da nur einmal im Jahr drüber? Das reicht nicht. Worin liegt denn der Grund, dass er dieses Thema immer wieder aufgreift? Der Grund liegt darin, dass sich durch einen guten Umgang mit diesem Thema ganz viel Leben öffnet. Für dich und für andere. Gleichzeitig ist es aber auch richtig, dass durch einen verkehrten Umgang mit dem Thema Geld sich ganz viel Leben verschließt. Auch für einen persönlich. Und glaubt mir, ich bin wirklich dankbar, dass ich weiß, ich muss hier euch gegenüber nicht gegen Widerstände anpredigen. Das weiß ich. Ich habe die Großzügigkeit der Gemeinde vor Augen. Ich denke zurück an das Weihnachtsopfer, das wir zusammengelegt haben für Afghanistan und zwei Projekte hier in Dortmund. Und es konnten über 20.000 Euro zusammengelegt werden. Und auch heute haben wir ja wieder auch so ein Opfer eingesammelt. Und ich sage euch, als Älteste stehen wir wirklich so glücklich und staunend vor dieser Großzügigkeit der Gemeinde, vor euch. Und denken, das gibt's doch nicht. Das macht uns wirklich glücklich. Und ja, wir haben wieder die Möglichkeit, auch zu reagieren für die Menschen, die aus dem Krieg kommen oder noch im Krieg sind. Ich nenne das auch bewusst eine Opfersammlung, auch wenn dir dieser Begriff Opfersammlung vielleicht ein bisschen unangenehm begegnet, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Aber damit ist gemeint, dieses Geld ist nicht allein Menschen gewidmet, sondern es ist gleichzeitig auch Gott geweiht. Wir bringen es zuerst einmal zu Gott und sagen, leg deine segnenden Hände darauf und entfalte durch dieses Geld eine ganz große Gnade. Ja, deswegen eine Opfersammlung. Wir weihen es Gott. Es gibt einen Satz, der wurde schon vielen Christinnen und Christen zugesprochen als Ermutigung. Ich finde den auch ganz wunderbar. Der Satz, der kommt aus dem Mund Gottes und ist erstmals Abraham zugesprochen worden. Und dieser Satz lautet, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn Gott einen Menschen segnet, dann ist das erst einmal von Gott aus gesehen sehr persönlich gemeint, zu diesem Menschen hin. Ja? Aber dieser Satz, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein, deutet an, Segen ist nie ein Selbstzweck, sondern unser Besitz und unser Geld soll uns dienen und darüber hinaus auch anderen. Wir werden gesegnet, um zu segnen. Das ist erst einmal ein Gedanke, den ich allem Weiteren jetzt vorwegschicken möchte. Ich nenne meine Predigt heute kriminell gut Geld ausgeben. Du wirst sehen, dass dieser Titel nicht ganz von ungefähr kommt, denn es ist heute ein Bibeltext dran, der wirkt eher ein bisschen kriminell. Also es mag wie eine gaunerhafte Erzählung wirken, aber genauso ist sie auch gemeint. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, Verse 1 bis 13.
Jesus sagte zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht. Und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen. Denn wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der antwortete, 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Reichtum, mit dem Mammon, nicht zuverlässig seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig seid, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Ja, also kriminell gut Geld ausgeben, davon redet Jesus. Und ich gebe ja zu, das ist eine komische Geschichte, denn das ist ja was Verkehrtes, was dieser Mann hier macht, dieser Verwalter. Das ist ja ein Straftatbestand, das ist Veruntreuung, ne? Wenn du Vermögenswerte anderer veruntreust oder mit denen irgendwie was machst, was du nicht machen sollst. Und von Jesus, denken wir, werden wir eher aufgefordert, ein Leben zu führen in Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und bloß nicht lügen oder so. Aber trotzdem wird dieser Mann für seine krummen Dinger gelobt und wir fragen uns, wo ist denn da die Moral in der Geschichte? Trotzdem redet Jesus hier von geistlicher Reife. Weil für ihn, für Jesus, es sehr, sehr, sehr gut sein kann, dass Charakter und Kohle Hand in Hand gehen. Für ihn findet sich darin, in der Frage, wie Charakter und Kohle in unserem persönlichen Leben zusammenpassen, geistliche Reife wieder. Er ist ja, Jesus ist ja jemand, der sowieso immer wieder seine Leute, seine Jüngerinnen und Jünger darauf hingewiesen hat, dass es so wichtig ist, dass sie im Inneren frei bleiben, um zu tun, was Gott von ihnen möchte. Und er weiß und er betont, wie leicht es ist, von Besitz und Geld gefesselt zu werden, im Inneren gefesselt zu werden. Und wer innerlich davon gefesselt ist, der ist dann gerade nicht mehr frei, zu tun, was sich Gott von einem wünscht, zu tun, was Gott an Aufträge aufs eigene Herz legen will. Und ich habe vorhin von Abraham erzählt und Abraham zusammen mit seiner Frau ist so ein sehr gutes Beispiel für diese loslassende Verfügbarkeit. Denn Gott sagt, ich habe mit euch was vor und sie verlassen ihren Besitz. Ja? Sie verlassen ihren Besitz und gehen in eine ungeahnte Zukunft. Ich hörte von einem anderen Ehepaar, oder ich habe von denen gelesen, dass sich durch die Anforderungen ihres Traumhauses so in Beschlag genommen sahen, dass sie in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr zur Ruhe kamen. Ja, die ganzen Anforderungen und die ganze Pflege und das ganze Drum und Dran dieses Hauses klemmte sie so ein, dass sie irgendwann sagten, das Ding macht uns fertig. Und sie entschieden sich, ihr Traumhaus zu verkaufen und ein wesentlich kleineres zu ziehen, damit sie von dieser ganzen Frage nach Zuwendung und Pflege und Unterhaltung dieses Hauses nicht so aufgefressen werden. So, ihr Ziel, schreiben sie, war wieder mehr Zeit für die Beziehung zu sich selbst, also zu dem Partner zu haben und für Beziehungen zu anderen. Die Frau sagte zu ihrer Situation, ich zitiere, Christus saß auf dem Thron in unserem Leben, aber der Materialismus saß direkt daneben. Das ist der Mammon. Ja? Der Mammon saß direkt daneben. Okay. Kommen wir jetzt aber zu der Gleichniserzählung aus Lukas 16. Beim Gleichnis ist immer ganz wichtig zu fragen, wo ist denn jetzt der Punkt dieses Gleichnisses? Ja? Wo ist denn der Vergleichspunkt? Wo will denn dieses Gleichnis in unser Leben sprechen? An welcher Stelle? Da ist zunächst einmal der Chef. Der hört oder merkt, mein Verwalter macht keinen guten Job. Und dann geht der Chef zum Verwalter und sagt, hör zu, das ist heute dein letzter Arbeitstag, mach mal deinen Schreibtisch frei. Ja? Der ist also seinen Posten los und fängt an zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Wir haben das gehört, Bauarbeiter, dazu reicht meine Kraft nicht, Bettler, das kann ich mir auch nicht vorstellen, das bringe ich nicht fertig. Und so entschließt er sich und geht schnurstracks, das ist ja sein letzter Arbeitstag, zu den Schuldnern seines Herrn und lässt die alle antreten. Das waren alles Pächter. Und diese Pächter mussten für die Nutzung des Bodens dem Eigentümer, also diesem Chef, einen bestimmten Teil des Ertrages zahlen. Ja? Und wir hören auch beispielhafte Mengen, die diese Pächter dem Herrn noch schuldig waren. Der eine umgerechnet 4000 Liter Olivenöl. Das war der Ertrag von 150 Bäumen. Also es war richtig viel. Und der andere fast 800 Zentner Weizen. Das sind schätzungsweise 40 Tonnen. Und wenn dann zusätzlich noch die Abgabe der extrem hohen römischen Steuern obendrauf kam, dann konnte man schon denken, dass diese Pächter, die jetzt da alle antreten, auch irgendwie kurz vor der Privatinsolvenz stehen. Und was macht jetzt dieser Verwalter? Er lässt alle antreten und sagt, hier, schreib mal 50 statt 100, schreib mal 80 statt 100. Er macht sich Freunde. Ja? Er macht sich Freunde. Bei den Pächtern wird dieser Verwalter in Zukunft immer sehr gern gesehen sein. Ne? Der war ihnen in Zukunft sehr willkommen. Die würden zu ihm halten. Er macht sich Freunde. Und interessant die Reaktion von Jesus. Haben wir gehört. Er sagt, wow, wie klug. Wie klug. Was für ein Fuchs. Dieser ungerechte Verwalter. Und wir müssen fragen, ja, aber was ist jetzt gemeint? Wie kommt das in unser Leben? Und ich glaube, in Vers 9 steht hier ein Schild, das in die richtige Richtung weist. Jesus sagt, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Jesus fragt, also er sagt, der war klug und er stellt uns eine sehr ernst gemeinte Frage im Blick auf unseren Umgang mit Geld. Er sagt nämlich, seid ihr auch clever? Seid ihr auch klug? Lasst ihr euer Geld auch gut für euch arbeiten? Sorgt ihr so gut mit eurem Geld vor, dass es sich einmal für euch auszahlen wird,
wenn es wichtig ist, dass sich etwas für euch auszahlen wird? A, lasst ihr euer Geld für euch arbeiten. In einer Weise, die vor Gott richtig und wichtig ist. Ich will gleich mal vorweg sagen, als Teil der evangelischen Christenheit betonen wir, dass wir als Menschen unfähig sind, mit unseren eigenen Leistungen zu unserer Gerechtigkeit vor Gott etwas beitragen zu können. Ja? Wir sind unfähig, zu unserer Gerechtigkeit vor Gott etwas beitragen zu können. Wir verlassen uns darauf, dass die Gerechtigkeit, die uns den Himmel öffnet, eine zugesprochene Gerechtigkeit ist. Eine Gerechtigkeit, die nicht wir realisiert haben, sondern die Christus realisiert hat. Die uns von Christus zugesprochene Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Christi. Okay. Aber, jetzt können wir sagen, dann ist ja alles erledigt. Ne? So, die Gerechtigkeit ist da, aber ganz so einfach verhält es sich nicht. Es gibt eine zugesprochene Gerechtigkeit, aber Gott fragt auch nach der gelebten Gerechtigkeit. Jesus redet hier, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons. Er nennt ihn ungerechter Mammon. Und er stellt diesen Mammon sozusagen auch Gott gegenüber, weil dieses Geld quasi eine spirituelle Kraft entwickeln kann. Aber wichtig ist hier vor allen Dingen auch das Wort ungerecht. Ja? Und Jesus will auf das andere hinaus. Was ist denn jetzt gerecht zu nennen? Und für den Juden ist gerecht nicht so eine juristische Begriffsspitzfindigkeit. Ne? So gerecht ist was Richtiges, was Angemessenes. Nein, so denkt der Jude nicht über den Begriff Gerechtigkeit nach. Gerecht ist wenn ein Mensch der Aufgabe, die er anderen gegenüber hat, gerecht wird. Wenn ein Mensch der Verantwortung, die er anderen gegenüber hat, gerecht wird, dann ist er gerecht. Es geht hier also um einen Beziehungsbegriff. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff und keine juristische Spitzfindigkeit. Und damit wird klar, in welche Richtung Jesus zeigt. Es geht um gelebte Gerechtigkeit, um materielle Wohltätigkeit. Und ich will das wirklich unterstreichen. Wir können uns bei Gott nicht einkaufen. Keiner kann sich sein Heil kaufen. Ne? So, ich spende ja. Keiner kann sich sein Heil kaufen. Aber durch unseren Umgang mit Geld und Besitz können wir entweder unser geistliches Leben stärken und befestigen oder wir können durch unseren Umgang mit Geld unser geistliches Leben schwächen. Und ich traue mich zu sagen, einige haben es nicht nur geschwächt, einige haben durch ihren Umgang mit ihrem Geld ihr geistliches Leben beendet. Wir sind ja in der Passionszeit. Ja? Judas hat wegen des Geldes sein geistliches Leben beendet. Aber ich will das Positive herausstellen, dass Jesus sagt, wie du mit deinem Geld umgehst, zeigt, wohin du gehörst. Du gehörst zu einem Gott, der großzügig ist, der es liebt, mitteilsam zu sein. Und dieser Gott, der dich in seinem Bild geschaffen hat, der schaut auch, ob er sich in dir wiedererkennt. Ich habe ja gesagt, der Verwalter verschafft sich Freunde. Er macht sich Freunde. Und aus dem Judentum ist ja viel Weisheit überliefert, viele Weisheitssprüche. Einen habe ich gefunden, der lautet: Der Reiche hilft dem Armen in dieser Welt. Und der Arme hilft dem Reichen in der zukünftigen Welt. Ich glaube, das könnte richtig sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir dort in der zukünftigen Welt, ich vielleicht oder du vielleicht, aber ich vielleicht, da stehe und vor mir steht so ein mächtiger Engel Gottes, der schaut mich an
blickt dann von mir weg in eine riesige Menschenmenge und fragt, kann jemand für ihn hier aussagen, kann jemand seine Großzügigkeit bezeugen? Hat jemand erlebt, dass er wohltätig war, mitteilsam, großzügig? Gibt es hier irgendjemand, der für ihn sprechen kann? Und wenn dann keiner sich meldet, das wäre schlecht. In der zukünftigen Welt, sagt die jüdische Weisheitslehre, wird der Arme für den Reichen sprechen. Und ich fand einen Vergleich bei dem Schriftsteller C.S. Lewis. Er schreibt in einer längeren Passage, es wäre wert, das hier mal vorzulesen, aber dafür reicht jetzt die Zeit nicht, aber er schreibt in einer längeren Passage eines Buches, dass wir in dieses Leben gestellt sind, um uns geistlich zu entwickeln, um geistliche Reife, menschliche Reife, und das eine schließt ja das andere mit ein, zu erleben und hineinzufinden in das Bild, das Gott von uns hat. So, und innerhalb dieses Gedankengangs gebraucht er einen Vergleich, und das lese ich uns mal vor. Er sagt, wir sind im Moment wie Eier. Okay, wir sind wie Eier. Wir sind im Moment wie Eier. Und wir können nicht ewig ein gewöhnliches, anständiges Ei bleiben. Entweder wir schlüpfen oder wir faulen. Und ich glaube, das lässt sich auch auf unseren Umgang mit Geld beziehen. Der Besitz, den wir haben, der kann nicht immer nur neutral irgendwo rumliegen. Entweder er schlüpft oder er fault. Und das ist eine Frage, die Jesus uns ans Herz legt. Ich habe ja gesagt, wir können uns bei Gott nicht einkaufen. Keiner kann sich sein geistliches Heil erkaufen. Aber wir können mit unserem Umgang mit Geld unser geistliches Leben befestigen und stärken. Genauso wie wir durch unseren Umgang mit Geld unser geistliches Leben schwächen können. Und das Bild, das Gott von uns hat, immer mehr und mehr verblassen lassen können. Also Geld ist, der Umgang damit ist wie ein Indikator. Bin ich in einer geistlichen Entwicklung, die mich mit diesem Bild verbindet, oder wird es blass und blasser? Ich möchte mit einer wahren Begebenheit schließen, die uns nochmal so zeigen soll, wir können das leben, selbst wenn wir nicht auf dem dicken Geld sitzen. Wir werden immer wieder Möglichkeiten haben, um Wohltäter zu sein, in gelebter Gerechtigkeit anderen uns zuwenden zu können. So, was ist diese wahre Begebenheit? Da war ein ganz einfacher Müllmann, ja? Und dieser einfache Müllmann leerte da immer diese Tonnen aus, und wie das so ist, die finden dann immer alles Mögliche, auch in diesen Tonnen, was sich vielleicht manchmal noch gebrauchen lässt. Und dieser Müllmann fand immer wieder kaputtes oder weggeschmissenes Spielzeug. Und er legte das dann immer beiseite und nahm es dann am Feierabend mit nach Hause. Und im Feierabend reparierte er dann dieses kaputte Spielzeug und ließ es Kindern zukommen, deren Eltern gar kein Geld für Spielzeug hatten. So, und das machte er über viele Jahre. Und er hing das nicht groß raus. Ja, Mensch, guck mal, ich kümmere mich um die Kinder. Überhaupt nicht, aber andere bekamen es mit. Und nach vielen Jahren bekam er dann einen Anruf. Wer rief da an? Hallo, hier ist das Bundespräsidialamt. Ja? Sie sind vorgeschlagen worden und wir haben das auch alles geprüft. Der Bundespräsident wird Ihnen ein Bundesverdienstkreuz überreichen. Ne? Haben Sie dann und dann Zeit? Ne? Er irgendwann nach Berlin. Ist passiert. Und feierlich und in großer Ehre zeichnete der Bundespräsidenten die Selbstlosigkeit dieses Mannes aus. Was tat dieser Mann? Er tat das Beste, was ein Mensch überhaupt tun kann. Er öffnete seine Augen und sah, was Kinder brauchen. Er öffnete sein Herz und fand einen Weg, sein Herz sprechen zu lassen. Er machte das Kaputte wieder heil und widmete es anderen. Und ich möchte dich ermutigen, sei nicht konzentriert auf Geld oder Besitz. Sonst wird dein Herz klein und kleiner, sondern bleib konzentriert auf andere Menschen. Und das wird dein Herz weiten und weiten und es wird ganz viel reinpassen. Andere werden reinpassen. Freude wird reinpassen. Dein Gott wird reinpassen. Konzentrier dich nicht auf Besitz oder Geld, konzentrier dich auf Menschen. Und Gott selbst wird deine Gerechtigkeit ehren in Ewigkeit. Sei gesegnet. Amen.